Wir schicken ein herzliches Humpa-Humpa in die Runde und verlieren Christoph damit schon mal unsere Zuhörer aus Elsenborn. Vielleicht gewinnen wir sie ja irgendwann wieder zurück, wenn wir über das Derby reden, das am Sonntag stattfand im Sturm an der alten Aachener Straße. Büllingen gegen Elsenborn, und Büllingen hat gefeiert mit seinem Humpa-Humpa, ihr werdet gerade schon verstanden haben. Wir haben aber auch noch ein Spiel, und zwar von Samstagabend, das ebenfalls in der Gemeinde Büllingen stattfand, nämlich
auf der Höhe Rocherath gegen Emmels. Da war auch Gutwind, aber ich denke mal ein bisschen weniger als am Sonntag.
Vor allem stand ich in Rocherath geschützt. Das tat ich nämlich in Büllingen nicht, da stand ich im Freien. Das soll aber nicht das Thema der Sendung sein. Das Thema sind diese beiden Eifel-Derbys, und das Thema ist dann auch der Rücktritt von Thierry Bury als Trainer der RUS Emmels. Auch Chemnitz B hat seinen Trainer verloren, in Person von Mike Hendrick ist ebenfalls zurückgetreten. Aber natürlich über Thierry Bury können wir ein bisschen detaillierter sprechen, weil wir eben auch die RUS Emmels heute in der Sendung haben. Und damit ist doch eigentlich alles angerichtet.
PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.
Ja, und Christoph, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir waren endlich nochmal zusammen unterwegs, und wir haben ja überlegt noch, wie lange das überhaupt her ist. Erster Spieltag tatsächlich. Lonzen-Büllingen war das letzte Spiel, das wir uns zusammen angeschaut haben, der Sieg des KFC an der Fleuschergasse. Und 13 Spieltage bzw. 12 Spieltage später war es dann nochmal soweit bei Rocherath Emmels. Was ist dir von diesem Spiel in Erinnerung geblieben?
Auf jeden Fall, dass wenn es bei Rocherath offensiv hakt, dass sie zumindest noch einen berühmten Spielertrainer haben, der dann vorangeht und ja, das Spiel dann an sich reißt. Wobei, im Endeffekt war er ja nur der Vollstrecker. Mhm. Der Ball muss ja auch erstmal bis dahin kommen. Und das hat Rocherath in dem Spiel richtig gut gemacht. Und vor allem hat Rocherath jetzt das gemacht, was ihnen bisher in der Saison gefehlt hat. Sie haben es geschafft, aus den starken Phasen, die sie haben, immer mindestens einen Treffer mitzunehmen. Und das hat bisher nie geklappt oder zumindest zu selten geklappt in dieser P2-Saison. Und ich würde behaupten, das war wieder das Rocherath, wie ich es in den letzten Jahren gesehen habe. Also jetzt für dich ein bisschen schwer, wenn ich dich frage, ist das auch das Rocherath, was du in den letzten Jahren gesehen hast? Weil bei dir ist ja schon was länger her.
Ja, die Male, die ich Rocherath seit dem Aufstieg in die P2 gesehen habe, die kann ich nicht nur an einer Hand abzählen, ich kann die an einer halben Hand tatsächlich abzählen. Zumindest wenn man die Honsfelder Sportwoche da nicht mit einberechnet. Mhm. Aber ja, du hast ja auch quasi Stefan Bongert schon so ein bisschen aus dem Mund geredet. Der hat ja auch gesagt, das ist das Rocherath, das ich sehen möchte, das ich kenne aus den letzten Jahren. Und du hast vor allem eine Sache angesprochen, die ich mir auch noch im Hinterköpfchen notiert habe, nämlich, dass Rocherath seine starken Phasen genutzt hat. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das war auf Emmelser Seite nämlich absolut nicht der Fall. Und dieses Spiel, gerade auch die erste Halbzeit, war ja auch effektiv in diese Phasen geteilt. Ne? Rocherath hat stark begonnen, hat damit auch dann das 1:0 gemacht, durch eben jenen unermüdlichen Stefan Bongert, wie die Rocherather gerne zur Weihnachtszeit, die ja jetzt auch bald wieder kommt, dann singen. Ist das Spiel so ein bisschen eingeschlafen, oder anders gesagt, Emmels hat auch ein bisschen die Kontrolle übernommen, allerdings immer nur bis zum Strafraum. Und dann war meistens auch mit der Offensivaktion dann Schluss.
Ja, beziehungsweise die zog sich ja teilweise richtig lang, die Offensivaktion. Ja.
Also, ein Haken und noch ein Haken.
Ja, wäre es nicht so kalt gewesen, hätten wir fast denken können, dass wir beim Handball waren, weil oft die Situation quasi im Umschaltspiel gut aussah bis zum 16er, und dann drehte oft Ismail Aksu, aber auch nicht immer nur er, drehte nochmal ab und ließ Rocherath irgendwann mit 10 Spielern hinterm Ball verteidigen. Ja, und dass du ab dann es schwierig hast, dann nochmal durchzukommen, das ist klar, und symptomatisch dafür war eine Szene, wo Ismail Aksu also bestimmt 8-9 Haken am Stück geschlagen hat, nur um dann am Ende doch einen Rochorather Spieler anzuschießen.
Und auch symptomatisch war eine Szene, wo war es Aksu oder Salim Fahsi, ich weiß es gar nicht, alleine aufs Tor zu liefen oder relativ alleine aufs Tor zu liefen und den Ball dann aber, wie du sagst, irgendwie durch den Haken wieder vertändeln und dann wieder nach hinten spielten, und irgendwann standen 10 Rochorather da und waren bereit zu verteidigen, was vorher vielleicht nur einer oder zwei gewesen ist. Also Emmels war am Samstag wirklich der König darin, große Chancen einfach zu vergeben, in dem Sinne, als dass sie es immer vertändelt haben.
Ja, oder halt gar nicht zu den richtig großen Chancen zu kommen. Es waren halt immer interessante Situationen, und Emmels hat ja auch bewiesen, dass sie zumindest phasenweise auch ein gutes Spiel kreieren konnten, aber dann war es oft zu forciert oder einfach zu kompliziert. Also teilweise haben die da probiert, wunderschönen Fußball zu spielen und selbst.
Ja, zum Teil haben sie es auch geschafft, aber meistens ja. Zum Strafraum.
Ja, genau. Und wie Stefan Bongard auch sagte, also das Feld war jetzt auch nicht so super zu bespielen und da frage ich mich einfach, wieso du nicht die Stuntschüsse suchst. Also ich meine, die können ja auch alle schießen. Ich meine, Ismail Axo ist eigentlich ein Spieler, den kennen wir aus den letzten Jahren. Ich meine, der spielt ja schon länger hier in der Region. Der hat oft auf dem Spiel 20 Ballkontakte und davon sind mindestens 10 Torschüsse gefühlt und davon gehen dann auch noch 3 Stück rein. Also der hat ja normalerweise Torquoten wie noch was. Aber ich hatte gestern wirklich das Gefühl, dass er...
Vorgestern.
Ja, vorgestern, stimmt. Wir hätten jetzt einfach behaupten können, dass wir doch Sonntag sind. Nee, vorgestern das Gefühl, dass er zu viel Verantwortung übernehmen wollte, dass er merkte, okay, es läuft nicht so, wie es laufen soll. Das muss jetzt und das muss jetzt von mir kommen. Und das Gefühl hatte ich auch zum Teil bei Salim Fakhsi.
Mhm. Und eine ist ja relativ verzweifelt neben uns. Das war, weiß ich nicht, seine Freundin, Schwester, irgendeine Bekannte, keine Ahnung. Aber die schrien ja wirklich immer über den kompletten Platz hinan, er soll doch endlich mal schießen.
Ja, und nicht nur er, es war ja gefühlt das Kommando an so ziemlich jeden Spieler der RUS.
Ja, aber vor allem dann an Ismail Aksu, bei dem ich teilweise das Gefühl hatte, er wüsste gar nicht, wo das Tor steht, was ja paradox ist, wie du sagst, weil er ja eigentlich pro Saison gut ist für mindestens 20 Tore. Aber wenn er die Saison so weitermacht, wie das Spiel am Samstag gewesen ist, dann bezweifle ich das.
Ja, wir haben jetzt die zweite Phase quasi in dieser ersten Halbzeit angesprochen. Ja, und zur Pause hin kam dann die dritte Phase. Und das war wieder eine Phase, wo Rocherath wieder ein gutes Umschaltspiel fand. Schnell nach vorne, direkte, klare Bälle. Und dann auch direkt das 2:0 gemacht haben, kurz vor der Pause. Also das Timing von Rocherath am Samstag. Überragend.
Ja, weil diese zweite Phase würde ich eigentlich nicht nach der Pause setzen, zumindest nicht nur, sondern eher um die Pause rum, also die letzten Minuten
Stimmt,
vor der
also
Pause.
Stimmt, also nicht nur vor der Pause, sondern auch eben dann mit noch rein nach der Pause.
Genau, also so um die 45. Minute rum, nach vorne und nach hinten, wo dann Stefan Bongard zweimal noch getroffen hat, einmal vor der Pause, einmal direkt nach der Pause und wiederum nach seinem 3:0 direkt danach, dann Jonas Ganser mit dem 4:0 und spätestens da war die Messe dann gelesen, wobei wir natürlich in diesem Spiel bei diesen Toren nicht nur Stefan Bongard rausheben sollen, sondern auf jeden Fall auch Laura Lamberts mit 3 Vorlagen, zweimal für Stefan Bongard, einmal für Jonas Ganser, ne, war es doch?
Ja, genau.
Und da hat Laura, oder wie wir ihn ja seit Jahren nennen, LL11, auf jeden Fall genauso einen Anteil an diesem Spiel wie sein Spielertrainer Stefan Bongard.
Ja, auch wenn er nach dem Spiel ein bisschen frustriert wirkte, ich glaube, er hätte gern noch selber getroffen.
Ja, nicht nur wirkt, er war auf jeden Fall frustriert, weil es da noch eine Konterszene gab in der zweiten Halbzeit, wo Greg Schemar, der mir im Mittelfeld übrigens sehr gut gefallen hat, den habe ich zum ersten Mal spielen sehen, wo er dann auf die Reise ging und die falsche Entscheidung getroffen hat, im Sinne auch von Laura Lamberts, der auf der rechten Seite völlig frei gewesen wäre und auch frei durch gewesen wäre. Und seinen Wutschrei über diese verpasste Chance, die hast du auf jeden Fall bis zur Tribüne gehört und das zog sich auch noch bis in die Kantine rein.
Ja, aber ansonsten gab es nicht viel Grund für Rocherath, sauer zu sein in der Partie. Auch wenn man sagen muss, es gab noch ein Gegentor kurz vor Schluss. Ricardo Endong war dann noch erfolgreich. Der war vorher eingewechselt worden für Kevin Parmentier. Aber mehr als ein Kosmetiktreffer, wie man so schön sagt, war es dann auch nicht. Ja, genau. Es war halt Ergebniskosmetik. Mhm. Das war das Wort, was ich suchte.
Genau. Ja, und während Rocherath mit diesem 4-1 in der Tabelle sich dann ein bisschen freischaufelt, was die Abstiegsränge angeht, Anschluss hält zum Mittelfeld, das ja wirklich eng ist in der Tabelle. Also wir haben den Honsfelder SV. Oder fangen wir mal oben an. Die Liga ist ja mittlerweile total gesplittet in mehrere Teile. Ja. Du hast Weiwerts und Ferrières. Die haben jetzt 33 und 32 Punkte, weil eben Weiwerts gegen Horis gewonnen hat, habe ich ja gelernt, ist ja mit S am Ende, Horis gewonnen hat und deswegen ist das jetzt mittlerweile ein Zweikampf geworden. Dann hast du Recht und Horis auf 3 und 4, allerdings schon mit 6 beziehungsweise 7 Punkten Rückstand auf Weiwerts und Ferrières.
Da können wir quasi dann noch Lorbermorische mitzählen.
Richtig, absolut. Die sind dann einen Punkt hinter Horis auf Platz 5, genau. Und dann hast du aber ein Mittelfeld, das wirklich eng ist. Du hast Honsfeld mit 8, Sprimo und Hösi mit 17, Froschimo, Verviers B und Rocherath mit 16 Punkten, Audrimor mit 15, nehmen wir Amel noch mit 13 Und dann wird es dann aber auch schon langsam eng. Dann hast du Emmels mit 11 auf dem drittletzten Platz und auf den beiden Abstiegsrängen Troppo und Bütchenbach, die dann selber wiederum ein bisschen Abstand jetzt haben auf Emmels, nämlich Troppo 8 Punkte, Bütchenbach 7. Also Bütchenbach hat mittlerweile schon 4 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, der ja der drittletzte Platz in dieser Liga sein wird. Es gibt ja keine Abstiegsrunde. Also durchaus viele Teile. Und Rocherath hat die zum Mittelfeld jetzt Aufschluss gemacht oder Anschluss gehalten.
Ein sehr, sehr wichtiger Sieg, wenn man bedenkt, dass Audrimon und Amel in den letzten Wochen angefangen haben, richtig zu punkten.
Genau, was dann wiederum auch eine sehr schlechte Nachricht für den FC Bütchenbach ist. Aber Rocherath hat Anschluss gehalten, auf jeden Fall, oder Anschluss gefunden. Und Emmels bleibt weiter unten drin, wartet seit über 2 Monaten auf einen Sieg. Und das hat halt eben jetzt auch personelle Konsequenzen. Thierry Bury hat entschieden, der RUS Emmels den Rücken zu kehren. Montagabend, also ist jetzt gerade irgendwie 2 Stunden her, wo wir das aufnehmen. Du hast ja die letzten beiden Spiele der Emmelser geschaut, ne?
Genau.
Also gegen Rocherath und davor gegen, was war es,
Weiwerts,
genau, Weiwerts. Und nach dem Spiel gegen Weiwerts hast du ja mit ihm gesprochen und der wirkte schon ziemlich ratlos.
Ja, absolut. Also er sagte mir auch, und so wie er es darstellte, konnte ich es auch absolut nachvollziehen mit der Breite, die er im Kader hat, mit den Profilen, die er an Spielern hatte, die er sehr technisch starke Spieler sind, die jetzt gerade im Winter eigentlich es dann eher schwieriger haben, vor allem auf den Plätzen dann in der Eifel. Da sah er nicht mehr wirklich, was er für eine Handhabe hatte. Also ich hatte vorher noch nie mit ihm gesprochen und das einzige Spiel, was ich davor gesehen hatte, war halt eigentlich ein richtig gutes Gegenrecht, was Emmels dann aber doch verlor. Dementsprechend war ich dann doch etwas baff, dass er so offen und ehrlich zugab, dass er da nicht mehr genau wusste, was er machen soll. Und dementsprechend bin ich auch trotzdem noch ein bisschen überrascht, dass er diese Entscheidung so für sich trifft. Denn er schien ja doch noch einen gewissen Zugang zur Mannschaft zu haben, auch wenn wir ja gesehen haben, dass die Ergebnisse in den letzten Wochen einfach nicht gestimmt haben. Und dementsprechend vielleicht auch die richtige Entscheidung, aber also auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wenn er tatsächlich so ratlos war, wie er nach dem Spiel gegen Weiwerts wirkte.
Ja, ich möchte da den Delegierten der Emmelser zitieren, Roland Schmitz aus dem Lavenir, der gesagt hat, Rocherath hat als Team gewonnen oder als Team gespielt und wir mit 11 Spielern. Da siehst du auch schon ganz klar, woran es in Emmels hakt, und zwar nämlich am Mannschaftsgefühl. Das hat Pascal Otten ja dann auch im Interview gesagt, der damals Co-Trainer, jetzt zumindest Interimstrainer. Und er hat gesagt, wir brauchen einfach diesen Teamgeist in der Mannschaft, dass die Leute halt nicht nur zum Training kommen, sondern auch darüber hinaus ja Sachen zusammen machen, ein Mannschaftsessen oder was auch immer. Ne? Also dass es nicht allein um den Fußball geht und vor allem auch nicht allein nur um das Spiel am Wochenende, sondern auch um den Fußball unter der Woche beim Training. Dass du da nicht mit 8, 9, 10 Mann stehst, sondern halt mit einem vollen Kader.
Ja.
Zumindest die Leute, die halt fit sind und nicht verletzt sind. Und daran hakt es im Moment. Und wenn du dann als Trainer deine, nenne ich es jetzt mal, Meute nicht im Griff hast, in Anführungszeichen, dann kann ich verstehen, wenn Thierry Bury irgendwann sagt, ja, was will ich denn hier?
Ja, wobei es ja auch so wirkt in dem Gespräch, das wir mit Pascal geführt haben, dass Thierry das gar nicht so sehr als Problem sah, dass nicht alle immer beim Training waren.
Stimmt, das sah Pascal eigentlich mehr als Problem, ne?
Genau, als Thierry. Ja, wirkte zumindest so. Und ich persönlich sehe das auch tatsächlich als Problem. Also ich finde es immer sehr schwierig, Ergebnisse am Trainer festzumachen, wenn er unter der Woche nicht mit den Spielern arbeiten kann. Weil ganz ehrlich, was willst du dann als Trainer machen?
Und auf der anderen Seite ist Pascal Otten jetzt Chef bzw. Interimstrainer, denn es kann natürlich nur eine Frage der Zeit sein, bis der Messias aus Emmels wieder da ist. Erik Richter natürlich. Und das ist durchaus lustig, weil auf der Fahrt nach Rocherath haben wir beide ja natürlich über die beiden Mannschaften gesprochen. Und da kam ja auch die Frage auf, so, ja, wie lange dauert es denn noch, bis Erik Richter nochmal übernimmt, so wie in den letzten Jahren? Und wir haben die Frage ja auch Pascal Otten dann so ein bisschen im Jux und off the record gestellt. Ja, und er hat gelacht und meinte, da sage ich jetzt mal nichts zu.
Ja, wir meinten ja noch spaßeshalber, eigentlich sind die Trainer, die dann zwischendurch da sind, Interimstrainer für Erik Richter.
Ja, also es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis Erik Richter wieder bei Emmels auf der Bank sitzt. Bis dahin Pascal Otten, ein alter Freund, ein Fan der ersten Stunde dieses Podcasts. Von daher wünschen wir Pascal natürlich alles Gute und viel Erfolg bei Emmels.
Ja, definitiv. Und wer weiß, vielleicht sind die Ergebnisse jetzt in den kommenden Wochen auch so, dass Emmels am Ende sagt, wir gehen den Weg mit Pascal und ja, dann wären sie ja auch nicht der einzige Verein in der P2C, der mit einem Pascal, der vorher noch Spieler war, einen guten Schritt und einen richtigen Schritt gegangen ist.
Boah, jetzt machst du aber schon einen kleinen Wink zum Tippspiel nachher, wo wir Honsfeld gegen Emmels tippen. Für alle, die diesen Gag gerade nicht gecheckt haben, es geht natürlich um Pascal Joost, Spieler und mittlerweile Trainer und manchmal auch noch Spielertrainer beim Honsfelder SV. Und nochmal kurz zu Pascal Otten. Wenn wir um dieses Mannschaftsgefühl bei Emmels reden, über dieses Mannschaftsgefühl reden und vor allem auch über den Teamgeist und Identifikation mit dem Club, dann ist Pascal Otten ja eigentlich der richtige Mann an der richtigen Stelle. Denn es gibt ja keinen Spieler, der diesen Verein in den letzten Jahren so geprägt hat wie Pascal Otten.
Und vor allem auch keinen Spieler, der so viel für dieses Mannschaftsgefüge getan hat. Denn er war ja auch Kapitän dann in den letzten Jahren und dementsprechend auch innermannschaftlich dafür zuständig, dass eben dieses Gefühl aufkommen konnte. Und er sprach ja auch schon am Anfang der Saison davon, dass es ihm sehr wichtig war, weiter bei der Mannschaft mit dabei zu sein, dass dieses Mannschaftsgefühl genau das ist, was ihn am Fußball so begeistert. Und dafür ist er definitiv der Richtige. Und wenn das, und das denke ich, ist auch tatsächlich der Fall, das Hauptproblem aktuell bei Emmels ist, dann kann es auch gut sein, dass er jetzt der richtige Mann dafür ist, wenn er da die richtigen Knöpfe drückt. Denn fußballerisch hat die Mannschaft definitiv mehr drauf als einen 14. Platz in der P2.
Das müssen sie in den nächsten Spielen auf jeden Fall zeigen. Und die nächsten Spiele sind ja auf jeden Fall interessant. Also es geht jetzt ins Derby gegen Honsfeld, wo die Tabelle ja eigentlich nie wirklich ein Faktor spielt, denn es ist immer ein Derby. Dann geht es gegen Horis, was wir eben gesagt haben, weiter um die Endrunde spielt und kämpft. Und dann kommen aber ganz wichtige Spiele gegen Troisport, gegen Amel. Wenn Emmels da nicht, sagen wir mal, 4 auf 6 Punkte holt, dann wird die Situation auf jeden Fall düster gegen die beiden Vereine. Und da Audrimo habe ich auch noch vergessen. Also das sind alles Mannschaften, die direkt bei Emmels in der Tabellenregion stehen.
Ja, definitiv. Das sind Big-Point-Spiele, wie man immer so schön sagt. Und sie können sich die Situation natürlich ein bisschen verbessern, indem sie schon gegen Honsfeld und Tourist dann punkten. Dann reichen vielleicht auch 3 Punkte aus den 2 Spielen. Denn ich denke tatsächlich auch, dass Amel bis zu dem Zeitpunkt ein gutes Punktepolster mehr hat, als sie aktuell haben. Ein Punktepolster wird auch beispielsweise einer Mannschaft wie Elsenborn gut tun, wenn wir jetzt auf den Sonntag schauen. Wenn wir jetzt wirklich ganz stur beim Wort Punktepolster bleiben, denn das zumindest im Abstiegskampf, wenn Büllingen denn überhaupt noch im Abstiegskampf ist, hat der FC Büllingen definitiv.
Ja, das kann man wohl sagen. Büllingen spielt weiter eine furiose Saison als Aufsteiger mit nicht dem schönsten Fußball, aber einer, und da können wir auch wieder den Link machen zu dem Spiel, das wir gerade beschrieben haben, einer unglaublich soliden Mannschaftsleistung und einer unglaublich soliden Mannschaft generell. Nicht nur in diesem Spiel gegen Elsenborn, das Büllingen 3-1 gewonnen hat, sondern generell in dieser Liga, in dieser Saison, was halt wirklich die große Stärke des KFC Büllingen ist. Und mit eben dieser Stärke steht Büllingen auf Platz 6, ist ganz nah an St. Vith und Walhorn dran, jeweils nur einen Punkt dahinter. Also die Top 4, die sind absolut in Greifweite und wer hätte das gedacht bei einem Aufsteiger?
Vor allem bei dem Aufsteiger. Also ich bin ganz ehrlich, für mich bei den beiden Aufsteigern aus der P4G war mein klarer Favorit für eine Platzierung, vielleicht sogar unter den Top 5, die Rapid Uttler. Wobei man bei Rapid Uttler ja sagen muss, dass sie sich da oft einfach auch selber ins Knie schießen. Ich glaube, wenn die ein bisschen besser ihre Spiele managen würden, wären sie auch so in den Bereichen der Tabelle. Aber bei Bülling, die überzeugen mich komplett, muss ich sagen. Also es ist sehr klar, was sie spielen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Man sieht auch wieder an diesem Wochenende, sie haben ja noch nicht mal komplett die Bank besetzen können. Sie hatten nur 3 Spieler auf der Bank, die haben auch alle 3 gespielt. Aber das ist ja wieder mal ein Zeichen dafür, dass der Kader halt wirklich nicht breit ist. Aber
zumal möchte ich ganz kurz noch einhaken, auf der Bank auch ein gewisser Joris Schumacher saß, der sein allererstes Spiel gemacht hat für Büllingen.
Ah ja, ja, siehst du mal. Und es ist halt beeindruckend, muss ich sagen, wie Büllingen das macht. Ich glaube, das Wort Klarheit ist genau passend. Die wissen genau, was sie zu tun haben. Jeder kennt seine Aufgabe, seine Rolle. Jeder nimmt das an, nimmt den Kampf an, den so ein P3-Spiel und gerade so ein P3-Derby ist. Und wir haben nur ganz kurz über das Spiel eben gesprochen und es klang schon so, als ob das an diesem Wochenende auch wieder den Unterschied gemacht hat, dass Büllingen dieses Derby angenommen hat und Elsenborn eben nicht.
Ja, damit hast du das Spiel eigentlich in einem Satz zusammengefasst. Nochmal ganz kurz zum Kader, bevor ich auf die 90 Minuten an sich eingehe, weil du hast einen ganz interessanten interessanten Aspekt geliefert, nämlich die knapp besetzte Bank bei Büllingen, die noch nicht mal komplett besetzt war, sondern eben nur mit 3 statt 4 Spielern. Auf der anderen Seite standen oder saßen bei Elsenborn durchaus namhafte Spieler auf der Bank. Und Frank Scholl hat nicht gespielt, zumindest nicht von Anfang an. Ein Joey Wattler war nicht dabei. Ein Julian Mackes ist eine Offensivoption. Und dann hast du im Mittelfeld noch Kilian Langer, der ja wirklich mit Vorschusslorbeeren beschüttet wurde von Andy Malmodier vor der Saison. Will auf der anderen Seite sagen, dass Elsenborn das wirklich nicht gut gemacht hat, wenn sie im Laufe der zweiten Halbzeit diese Leute einwechseln können und im Endeffekt doch nur ein Tor erzielen und mit 1-3 verlieren. Was dann allerdings auch wiederum deine These von eben bestätigt, dass Elsenborn dieses Derby einfach von Beginn an nicht angenommen hat. Und ein weiterer Beweis dafür sind einfach die Chancen bzw. die Anzahl Chancen. In den gesamten 90 Minuten hat Elsenborn nur 3 gefährliche Schüsse aufs Tor gehabt. 2-mal aus Freistößen von Tom Mackels entstanden, wo dann Yves Heinen neben das Tor köpfte. In der zweiten Halbzeit Cyril Gengler nicht an den Kopfball bzw. an den Ball kam. Und dann auch in der zweiten Halbzeit eine Chance von Jerome Komoth, der den Ball von Frank Scholl zurückgelegt bekam und dann aber übers Tor schießt. Ja, das war's.
Das ist tatsächlich sehr wenig. War denn bei Büllingen ein gutes Stück mehr Torschossen? Ich meine, sie haben ja auch 3-mal getroffen. Haben sie es nur defensiv gut gemacht und dann offensiv eben gut genug für 3 Tore oder offensiv doch ein bisschen besser als das?
Ja, defensiv haben sie es mit Sicherheit gut gemacht, wobei sie auch teilweise wirklich nicht viel gefordert wurden von Elsenborn. Haben es natürlich dann auch offensiv relativ gut gemacht, denn das große Chancenspektakel war es jetzt nicht, so will ich das nicht rüberbringen, aber die besseren Chancen und die größere Anzahl Chancen hatte auf jeden Fall Büllingen, auch gerade in der ersten Halbzeit durch Olivier Krahe, wo dann teilweise auch Aaron Schäfer im Elsenborner Tor ihm im Weg stand oder wo Krahe dann auch selber nicht an den Kopfball nach dem Freistoß von Benedikt Röder kam. Maxime Garrois hat ein paar Mal geschossen, hat auch nachher sich mit einem Tor belohnt per Abstauber, was durchaus ironisch ist, weil die Schüsse, die er vorher abgegeben hat, waren alle aus der Distanz. Das hat jeweils nicht geklappt, ging meistens drüber oder daneben. Und dann per Abstauber hat es dann im Endeffekt doch geklappt. Das war das zwischenzeitliche 2-0. Denn das 1-0, das hat Noah Mollers direkt nach der Pause geliefert. Und das war auch so ein Tor, wo du bei Elsenborn dann denkst, jetzt läuft's heute nicht. Und dann kriegst du natürlich auch noch so ein Tor rein. Der Ball soll im Seitenaus gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen, weil da Köpfe vor mir waren. Aber laut den Elsenbornern war der Ball im Aus. Aaron Schäfer ist dann rausgekommen aus seinem Tor bis fast an die Seitenauslinie. Ging dann da in den Zweikampf, in den Pressball mit Noah Mollers. Und aus diesem Pressball resultiert, dass der Ball dann immer mehr Richtung Tor kullert und im Endeffekt auch über die Linie. Olivier Krahe war dann auch noch da. Wollte, sei es zur Sicherheit oder für sein eigenes Torekonto, den Fuß dann auch noch hinhalten. Aber Noah Mollers hat nachher im Interview klar zu verstehen gegeben, dass dieses Tor auf jeden Fall sein Tor war.
Schiedsrichter auch so gesehen.
Siehst du mal, vielleicht hat er bestochen. Das war das 1-0. Ich habe gerade schon gesagt, Abstauber von Maxime Garrois, 10 Minuten später das 2-0. Und wiederum 10 Minuten später dann ein Eigentor von Tobias Wiesemis bei einem Ball, der eigentlich schon längst geklärt war. Ja, und dann unterläuft Tobias Wiesemis dann aber das Missgeschick und der Ball geht ins eigene Tor. Und ich habe gerade extra betont, dass es jeweils im 10-Minuten-Abstand war. Und damit machst du eine Mannschaft natürlich auch kaputt. Ne? Wenn du dann gerade nach der Pause triffst und deinem 10-Minuten-Takt immer noch einen Nadelstich setzt, das hat Elsenborn dann im Endeffekt endgültig gekillt. Da änderte dann auch das 3-1 oder das 1-3, besser gesagt, des eingewechselten Julian Mackels, der den Ball ziemlich humorlos und mit ordentlich Frust wahrscheinlich auch in die Maschen donnerte. Da erinnerte das auch nichts dran, das war dann auch zu spät und danach kam dann auch nicht mehr die große Aufholjagd der Elsenborner, die das allerdings auch nicht verdient gehabt hätten, muss man ganz einfach sagen. Das 3-1 ist eigentlich ein völlig gerechtes, ich würde sogar sagen, das beste Ergebnis, das es an diesem Nachmittag hätte geben können. 4-1 wäre zu hoch gewesen, 3-0 wäre ebenfalls zu hoch gewesen, 3-2 wäre vielleicht ein bisschen zu eng gewesen, aber 3-1 ist völlig, völlig okay. Wobei ich mich natürlich gerne über ein 3-2 gefreut hätte, dann hätte ich 6 Punkte gemacht.
Tja, man kann nicht alles haben. Welche Rolle hat denn der Wind gespielt? Denn wir haben in Minerohr gespielt, da ist der Platz noch relativ gut abgeschirmt. Wobei auch lächerlich klein, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich meine, wir kennen alle den Platz in Büllingen. Der ist ja noch mal mehr dem Wind ausgesetzt als der in Rocherath und schon da wehte es ja gut.
Mhm. Ja, in Büllingen auf jeden Fall auch. Es war, um das auf gut Deutsch zu sagen, schweinekalt neben dem Platz. Und es gab auch einige hohe Bälle, gerade auch auf die Torhüter, die dann sich lang machen mussten, beziehungsweise wo der Ball dann über sie sprang, weil sie ein bisschen falsch einkalkuliert haben. Daraus ist allerdings jetzt keine großartig gefährliche Szene oder ein Tor entstanden. Also in dem Sinne hat der Wind keine große Rolle gespielt. Gut, vielleicht hat er natürlich den Pressschlag da von Noah Mollers und Aaron Schäfer ein bisschen Richtung Tor gepustet. Das kann natürlich sein, aber der Ball, der kullerte, also der flog nicht.
Okay, dann hätten wir das Themengebiet ja relativ flott abgefrühstückt. Mhm. Nur um auch mal übers Wetter zu sprechen. Ja. Hatte ich vor 2 Wochen, als ich nochmal ein Live-Spiel hatte im Sporttreff, da regnete es, glaube ich, zumindest im Norden der DG. Und Robin Emmons wollte unbedingt wissen, ob es auch in der Eifel regnete. Und da haben wir, ich weiß nicht, wie viel Zeit auf Sendung wird verbracht, nur um über das Wetter zu reden. Da haben wir es hier mal für unsere Verhältnisse aber echt schnell abgefrühstückt.
Ja, vor 2 Wochen stand ich auf jeden Fall im Regen. Da war ich Raren gegen Elso schauen. Das müsste vor 2 Wochen gewesen
genau
sein. Und da hat es auf jeden Fall ordentlich gegossen. Ja,
und ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt in der Eifel nicht goss.
Ah ja, guck mal an. Mhm. Dafür ist es in der Eifel mittlerweile sehr kalt geworden.
Und zumindest, wenn der Wind weht. Ansonsten geht es tatsächlich.
Also. Genau. Kommen wir mal wieder ein bisschen mehr auf den Sport.
Jetzt sind wir dann trotzdem noch in dem Themengebiet abgedriftet.
Ja, denn ich habe nämlich eine kleine Idee, beziehungsweise eine kleine Challenge für uns bis zum Ende der Saison. Denn gerade bei Büllingen fällt es mir auf, und das hat vielleicht dann auch wieder mit diesem Mannschaftsgeist zu tun, der ja die Stärke des KFC ist. Da fällt mir auf, dass sehr viele Spieler einen Spitznamen haben. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, Kevin André kennen wir mittlerweile als Bubi. Was würdest du denn sagen, welchen Spitznamen hat Noah Mollers? Da kommst du nie drauf.
Boah, das ist jetzt gemein. Da kann ich mich ja nur in die Nesseln setzen.
Ich glaube, du kennst ihn noch gar nicht, oder?
Doch. Mittelstürmer.
Ach ja, klar, wir haben es ja gegen
Lonzen gesehen. Ja, natürlich, ich hab sie auch gegen Eupen B gesehen.
Richtig.
Also dementsprechend, ja, ich weiß zumindest, wer es ist, aber ich wage mich da jetzt nicht an irgendwelche Spitznamen.
Mimo.
Wegen
Mini-Mollers. Und jetzt rate dreimal, wie sein Bruder Marius heißt.
Wahrscheinlich Mimo.
Wieso?
Big Mollers?
Ach so, ja, in etwa. Mamo. Wahrscheinlich Maxi Mollers oder so. Finde ich super geil. Und ich würde doch sagen, wir machen es als kleine Herausforderung bis zum Ende der Saison, so viele Spitznamen wie möglich in den Provinzklassen und auch in Raren und in Kelmis mitzunehmen. Mhm. Denn bei Büllingen mit tatkräftiger Unterstützung von David Marischal habe ich noch ein paar andere bekommen, wobei ich die auch teilweise schon kannte. Also Kevin André, Bubi, Noah und Marius Mollers, Mimo bzw. Mamo, Janosch Brück, Ente, Chris Breuer, Pupu, Maxim Grosjean, Frosch und Maxim Garwa, Propre, wegen Meister Proper.
Okay.
So, jetzt würde ich sagen, machen wir uns ein bisschen auf die Recherchesuche und suchen noch ein paar andere Spitznamen raus. Und ihr könnt uns da gerne unterstützen. Schreibt uns eure Spitznamen bzw. die Spitznamen eurer Mannschaftsgefährten. Wobei ich da betonen möchte, es sollten schon Spitznamen sein, die einen gewissen Sinn, einen gewissen Gag haben. Also ich rede jetzt nicht von Alexandre Alex oder Fabrice Stoffel, es wird Fahr genannt in Fabris, in Fabris. Also sowas soll es jetzt nicht sein, sondern halt wirklich so Sachen, wo eine Story hinter steckt. Schickt uns da gerne was, das finde ich doch
ich
super.
Ich denke da an Bütchen.
Christoph Schmidt in Elsenborn, Bütchen, spielt leider nicht mehr, genauso wie Pille, Tobias Manderfeld, das habe ich auch noch im Kopf, spielt auch
Fußball
nicht mehr.
Fußball war auch immer
Raphael Mayer, richtig.
Sehr sympathischer Name, finde ich, also war es wirklich süß auch als Name, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Also du siehst, es gibt in vielen Mannschaften so eine Spitznamen und mein Ziel ist eigentlich, dass wir ziemlich schnell ziemlich viele Spieler nicht mehr mit ihrem Namen ansprechen im Podcast, sondern mit dem Spitznamen. Das wäre doch mein Saisonziel,
ich
oder?
Weiß, dass wir uns damit beide, du bist ja inzwischen auch live im Radio zu hören, irgendwann ins Knie schießen werden, weil wir die dann aus Versehen live im Radio nennen.
Naja, warum nicht? Ich habe Bubi auch schon in der Zeitung Bubi genannt.
Ja, aber dann hast du erklärt, wieso du ihn so nennst.
Richtig. So, in dem Sinne, bevor wir uns jetzt hier noch im Kopf und Kragen reden, fände ich das eine super Challenge für diese Saison, für die 17 Spieltage, die uns da noch bleiben. Was uns auch bleibt, ist das Tippspiel. Und dadurch, dass wir sowohl Spiele am Freitag als auch am Samstag als auch am Sonntag haben, ist dieses Tippspiel wieder mal ziemlich groß. Und wir fangen dann am Freitag an mit 2 P3-Derbys. Ich bin da in Wallhorn gegen Eupen. Eupen B, muss man ja sagen. Ja. Leider ist zu diesem Zeitpunkt dann auch St. Fit gegen Utler, wo ich da nicht sein kann. Es hätte ja eigentlich am Samstag, 11.11. stattfinden sollen. Mein Kollege Robin Kolaris wird dann da sein und uns nächste Woche, würde ich mal behaupten, ein bisschen was darüber berichten. Wallhorn Eupen, Christoph, was hältst du denn von diesem Spiel?
Schwierig. Also, Ich würde es Eupen B wünschen, jetzt nochmal Punkte einzufahren. Es wäre auch sehr, sehr, sehr wichtig im Abstiegskampf. Ich befürchte aber, dass Weilhorn dann doch so ein bisschen die Grinta packt, gerade in so einem Derby. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei Weilhorn ja jetzt nicht wenig Ex-Eupener spielen. Deswegen glaube ich, dass das dann doch ein Ding für Weilhorn wird und tippe da auf einen 3-1-Sieg.
Ich gehe ins Gegenteil. Ich sage, dass Eupen diesen Kampfeswillen ein bisschen mehr annimmt als die Union Weilhorn, gerade auch mit der Tabelle im Rücken, denn das haben wir letzte Woche schon gesagt, die Tabelle der dritten Provinzklasse D sieht nicht rosig aus Sicht des FC Eupen B und auch aus Sicht des KSC Lonzen. Das entwickelt sich immer mehr zum Viererkampf. Vielleicht rutscht Saar B ja auch noch da unten rein und vielleicht auch der USFC Elsenborn. Noch mal kurz eine Klammer auf zum Spiel von eben. Das habe ich nämlich ganz vergessen zu sagen. Andy Malmodier, der Trainer der Elsenborner, hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass seine Mannschaft diesen Abstiegskampf noch nicht angenommen hat. Und Stand jetzt steht Elsenborn ja auch noch gut. Da mit 15 Punkten auf dem Konto haben sie 7 mehr als Lonzen, das auf einem möglichen Abstiegsrundenplatz steht. Aber auch 7 Punkte mehr als Eupen B. Gut, und Goe mit 2 Punkten auf dem Konto können wir ja mittlerweile fast schon abschreiben. Mhm. Aber Elsenborn ist eben noch nicht komplett gerettet. Zumal sie in den nächsten Wochen gegen Saar B spielen, wo der Vorsprung auf Saar B dann komplett schmelzen kann. Und auch auf Eupen B.
Wobei sie in den Spielen natürlich auch den Vorsprung dann gut ausbauen können, aber dann müssen sie diesen Kampf jetzt auch annehmen.
Das ist es nämlich. Also nach dem Spiel von Sonntag in Büllingen war Andy Malmodier nicht wirklich zuversichtlich bzw. sehr deprimiert und sagte auch, wenn wir uns nicht um 180 Grad wenden, dann wird das gegen Saar B nichts und vor allem wahrscheinlich auch gegen Eupen B nicht, was natürlich extrem motiviert sein wird, gegen Andy Malmodier, seinen ehemaligen Trainer, zu gewinnen. So, Klammer zu, wir bleiben bei Eupen B gegen Weilhorn. Aber mit diesen ganzen Fakten im Hinterkopf, glaube ich, wird Eupen gegen Weilhorn alles geben, nochmal mehr, als es ohnehin schon geben würde in dem Derby. Und deswegen mit 1-2 gewinnen.
Ein spannender Tipp auf jeden Fall. Mhm. Was sagst du denn für St. Fit gegen Utler?
Ja, dieses Derby findet, glaube ich, zum ersten Mal seit ungefähr 20 Jahren statt oder rund 20 Jahren. Also keiner der Spieler, die auf dem Platz stehen, war damals schon auf dem Platz. Das ist was ganz Neues für beide Mannschaften. Da kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, wer dieses Derby am meisten annimmt. Und ich glaube, dass das Richtung Utler tendieren wird tatsächlich. Ich glaube, dass Utler, ich bleibe bei meinem 1-2-Tipp, dass Utler, nein, stimmt nicht, bei St. Fit und bei Utler fallen viele Tore, ich sage nicht 1-2. Ich sage 4-5.
Okay, und ich dachte, ich würde viele Tore tippen. Ich wollte jetzt auch gar nichts groß begründen. Ich glaube, alle, die hier zuhören und alle, die die beiden Vereine kennen, wissen, dass das gar nicht irrealistisch ist. Ich wollte eigentlich 5-5 sagen. Boah, ist zu nah an dir dran, dann sage ich 6-6.
Boah, geil, 6-6. Also Robin, du hast, wenn es nach uns geht, auf jeden Fall einiges zu schreiben. Halte dich kurz. Wir bleiben noch in den Provinzklassen, ehe wir nachher rüber in die Nationalklassen gehen und gehen auf den Sonntag. Honsfeld gegen Emmels, da bist du zu Gast. Mhm. Honsfeld mit seinem gefühlt 4-millionsten Derby in Folge und Emmels mit dem ersten Spiel unter Pascal Otten. Es sei denn, es tut sich bis dahin noch was. Was sagst du?
Ich würde es Pascal Otten natürlich gönnen, mit Emmels dann direkt einen Sieg einzufahren, aber ich weiß, dass Pascal Joost, jetzt wird es wirklich irritiert, wenn meine Trainer
Pascal O, Pascal J.
Genau, dass er sehr viel Wert darauf legt, dass das Honsfeld jetzt so schnell wie möglich die Kurve kriegt und den Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter vergrößert und ich glaube, dass Honsfeld da auch alles dran legen wird jetzt, nachdem es an diesem Wochenende gegen Recht dann aus Honsfelder Sicht leider nicht geklappt hat. Und ich glaube, dass sie mit 3-2 gegen Emmels gewinnen.
Ich glaube nicht, dass die RUS Emmels 2 Tore schießen wird, gehe aber mit dir d'accord, dass Honsfeld gewinnen wird. Ich sage 2-0.
Wir gehen quasi einen Tag zurück, aber dafür dann 2 Klassen hoch, wenn ich nicht lüge, in die D3 Amateure B, wie man so schön sagen muss. Du bist ja am Sonntag wieder beim Europapokal im Handball.
Europapokal.
Genau, aber da trifft es sich ja dann ganz gut, dass Raren quasi, ja, kann man schon sagen, fast schon ein Derby hat.
Gegen Wie? Ja.
Provinz Lüttich.
Ja, okay. Also ich finde, das Derby bei Raren ist Elsod gewesen. Aber um es nicht Derby zu nennen, auf jeden Fall Topspiel. Mhm. Gigantenduell, können wir schon fast sagen.
Halleluja.
Erster gegen Zweiter, Union Hutoise, die neue Fusionsmannschaft bestehend aus Wie und Solière, gegen Raren Einheiten. Zwei Fusionsmannschaften im Fokus, fällt mir gerade ein. Mhm. Erster gegen Zweiter auf jeden Fall. Raren fährt mit ordentlich Selbstbewusstsein zum Tabellenführer, denn Raren hat jetzt 6 Mal in Folge gewonnen, was auch auf der anderen Seite bedeutet, dass es diese Woche wieder ein Festessen geben wird in der Kantine. Der Raren Einhartner ist ja eine Tradition aus der Zeit von Jonathan Negret, dass nach jedem dritten Sieg in Folge bei Raren ein Essen ansteht. Mal schauen, was Erik Vandenbauer und seine Mannen da kochen in der Kantine. Und selbst mit einem Festessen im Bauch wird es natürlich nicht einfach beim Spitzenreiter. Trotzdem glaube ich, dass Raren die Sensation packt, zum ersten Mal auch gegen eine Top-Mannschaft gewinnt, denn gegen Habe Lanoeuvre und gegen EY gab es bisher nicht so viel zu holen, nur einen Punkt maximal. Da sollte doch jetzt im dritten Anlauf dann mal ein Sieg folgen. Was allerdings dagegen spricht, ist, dass Mario Groteklaas nicht da sein wird, der Torwarttrainer. Und jedes Mal in letzter Zeit, wenn Mario Groteklaas nicht da ist, verliert Raren bzw. gewinnt Raren nicht. Das fing an mit dem Aufstiegsfinale gegen Kelmis, da war er nicht da. Zack, verliert Raren 2-1. Und in dieser Saison genauso. Jedes Mal, wenn er da war, gewann Raren. Jedes Mal, wenn nicht, gab es maximal einen Punkt. Diese Serie wird jetzt endlich durchbrochen und Raren gewinnt mit 0-1 gegen Wii.
Das war exakt der Tipp, den ich auch machen wollte.
Ja, guck mal an.
Also ich habe ja gelernt, ich darf nicht auf viele Gegentore bei Raren tippen. Dann sage ich 0-0.
Ich fahre jetzt nicht ernsthaft darunter, um ein 0-0 zu sehen,
ach,
oder?
So weit ist Wii ja jetzt doch nicht weg. Wobei, das ist eine blöde Ausfahrt, oder? Ja. Da kann man nicht sonderlich lange auf der Autobahn bleiben.
Ja, beziehungsweise, du fährst schon bis da kurz Lüttich da.
Ja, aber ab da hast du halt nicht mehr wirklich Dreck auf der Autobahn.
Egal, ich werde den Weg schon finden. Du wirst deinen Weg finden Richtung Union Kelmis, Prinz-Philipp-Stadion. Mhm. Die spielen am Wochenende gegen Akren, ist das richtig?
Akren hätte ich das jetzt ausgesprochen, aber das habe ich nicht nachgeguckt tatsächlich.
Ja. Keine Ahnung. Dein Tipp, Christoph.
Ja, Kelmis hat ja sich in diesem Wochenende nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, hat in Überzahl und zweifacher Doppeltorführung oder doppelter Zweitoreführung.
So rum, ja.
Ja, so rum ergibt das ein bisschen mehr Sinn. Doppelter Zweitoreführung. Trotzdem nicht gewonnen, hat nur 4-4 gespielt.
Kann man eine Führung aus der Hand geben und am Ende nur 4-4 spielen?
Ja, gut, da kennen wir keine anderen Mannschaften, denen das eventuell schon mal passiert ist. Ich glaube, dass Kelmis eine Reaktion zeigen wird, zumal es nicht die beste zweite Halbzeit war. Ich hatte eben noch das Glück, mit Jason Klanko zu sprechen. Er meinte, die erste Halbzeit wäre gut gewesen, da könnte man nicht groß drüber diskutieren, aber in der zweiten Halbzeit hat Kelmis eben auch einfach nicht sonderlich gut gespielt. Und oft in dieser Saison hat Kelmis danach Reaktionen gezeigt oder zumindest ein besseres Ergebnis eingefahren und sie sind wieder zu Hause. Dementsprechend sage ich, werden sie gewinnen und vielleicht auch nochmal dabei spielerisch überzeugen und deswegen tippe ich auf ein 4-2.
Ich mach's kurz, du sagst einen 2-Tore-Abstand-Sieg, dann gehe ich auf 1-Tor-Abstand und benutze deinen Lieblingstipp, 3-2 für Kelmis. Und vielleicht komme ich ja damit auch wieder näher an dich ran, denn du hast am Wochenende keinen Punkt gemacht. Mhm. Ich habe 2 Punkte gemacht, lag jeweils 4 Punkte natürlich, genau. Ich lag jeweils richtig mit der Tendenz pro Büllingen und pro Rocherath. Das kann sich gerne so festsetzen, dann habe ich dich bis zur Winterpause.
Das stimmt, da hast du mich schon ein gutes Stück vor der Winterpause. Aber genieß den Höhenflug.
Ja, genau. Genießt du noch deine Führung, solange sie noch da ist. Genießt ihr eure kurze Woche und die Spiele am Wochenende. Und wie gesagt, schreibt uns gerne, welche Spitznamen es bei euch in der Mannschaft gibt, welche originellen Spitznamen und gerne auch so die Story dahinter. Das wird ja auch noch interessant. Vielleicht schafft es ja die ein oder andere Story in den Podcast. Bis dann.
Ciao.
Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.